Archive sind Geheimnisorte, das findet Wolfgang Ernst. Er ist Professor für Medientheorien am Institut für Musikwissenschaft und Medienwissenschaft der Berliner Humboldt-Universität. Und Wolfgang Ernst sagt auch, Archive sind Gärten der Fiktionen. Das hört man selten so, so eine poetische, fast sinnliche Umschreibung von kilometerlangen Aktenregalen oder heute vielleicht Regalen mit laufenden Computerfestplatten. Denn ja, ganz unpoetisch ist es ja doch so, dass in Archiven vor allem totes und historisches Material gesammelt und aufbewahrt wird. Warum Wolfgang Ernst so eine andere, eher lebendige Vorstellung von Archiven hat, das kann man nachlesen in seinem Buch »Das Rumoren der Archive – Ordnung aus Unordnung«. Ein Titel, Herr Ernst, den Sie uns bitte erstmal erklären. Was tut sich denn da, wenn Sie in Ihrem Institut in Berlin zum Beispiel ins Lautarchiv gehen? Was rumort da bei Ihnen?
Ja, da rumort vor allem die Imagination. Archive als solche schweigen zunächst einmal. Sie schweigen uns an und es setzt sofort unsere Fantasie oder, wenn wir auch gebildet sind, unser Wissen ein und füllt diese Lücken, die ja im Archiv zwischen den einzelnen Akten oder Dokumenten, Aufzeichnungen herrscht, sofort mit Imagination. Also wir werden interaktiv. Menschen werden interaktiv, weil sie eben in das Schweigen der Archive reden, hinein denken.
Brauchen Sie für Ihre Imagination tatsächlich dann so konkretes, analoges, historisches Material, frage ich mal? Oder ist das auch bei Ihnen so, wenn Sie an Archive denken, dass Sie da gar nicht mehr so Bücher, Texte oder Gegenstände vor Augen haben, sondern vielleicht auch digitale Archivsammlung?
Ja, heutzutage denkt man bei Archiv gleich ans Internet, das natürlich gar kein Archiv ist, weil es ist einfach nur eine große Sammlung. Es ist eher eine Bibliothek, aber kein Archiv, weil es eben keine Agentur gibt, keine Institution, die wirklich bewusst und kritisch auswählt, was da hineinkommt und was nicht hineinkommt. Also das Internet, das Digitale ist erstmal gar kein Archiv. Aber die klassischen Archive, wenn sie denn zumeist aus Texten bestehen, haben wir eine Herausforderung durch die Ton- und Filmarchive bekommen. Plötzlich können Bewegungen und sogar Töne archiviert werden. Und das ist natürlich eine neue Situation, die unser klassischer Archivbegriff noch gar nicht verarbeitet hat.
Da würde ich gerne nochmal zurückkommen auf den Unterschied, den Sie eben gemacht haben zwischen Sammlung, Archivsammlung und Archiv, sprich digitale Plattformen wie YouTube oder Soundcloud oder irgendwelche anderen Dinge, wo ja Musik sehr viel gesammelt wird und auch verfügbar ist allen möglichen Leuten, aber wo es tatsächlich niemanden gibt, der das organisiert. Ist das dann so ein Archiv ohne Archivar oder macht ein Archiv noch mehr aus als jemanden, der sozusagen guckt und organisiert das Ganze?
Also das klassische Archiv, was ja meistens behördliche oder administrative Archive waren, da macht es aus, dass tatsächlich die Archivare, die das ja auch studiert haben müssen, da gibt es ja eine komplexe Ausbildung für, entscheiden, was ist aufbewahrenswert, was nicht. Das gibt es ja nun bekannterweise unter YouTube und in den vielen sogenannten Soundarchiven überhaupt nicht. Da kann eigentlich fast jeder seine Sachen hineinlegen und deswegen erfüllt es überhaupt nicht das Kriterium des Archivs. Das Zweite ist, dass da überhaupt Dinge erklingen können. Das war lange Zeit so, bevor Edison den Phonographen erfunden hatte, ja überhaupt nicht denkbar, dass wir Töne, die normalerweise wie jetzt im Gespräch sofort in der Luft verschwinden, dass die später nochmal abgerufen werden können. Ich glaube, das ist immer noch auch ein Schock für unsere Kultur, dass wir die Stimmen von Toten hören können.
Welche neuen Herausforderungen stellt sich dann ja den Archivaren oder den Archiven tatsächlich, wenn sie solche Materialien verwalten, eben Ton oder wie Sie eben auch gesagt haben, Bild, bewegtes Bild?
Also die Herausforderung liegt zum einen darin, dass der Archivbegriff jetzt stärker allgemein einen kulturellen Wert bekommen hat. Es geht um kulturelles Gedächtnis. Jetzt stehen die Archivare vor der Aufgabe, aus dem riesigen Bereich der Kultur auswählen zu müssen, was ist überlieferungswert. Das war vor 100 Jahren noch viel klarer entschieden, dass nur behördliche Akten eigentlich archiviert werden müssen. Und das Zweite ist, dass eben die digitalen Daten jetzt archiviert werden sollen. Das erfordert natürlich komplexe Servereinrichtungen. Man muss die Algorithmen, die Software beherrschen. Und die größte Herausforderung ist die, wir alle wissen, dass in 20 Jahren niemand mehr Zugang zu diesen Daten haben wird, weil eben die Betriebssysteme dann schon gar nicht mehr existent sind.
Das wäre eigentlich meine nächste Frage. Denn auch früher war es ja tatsächlich so, dass bestimmte Archive, ich sag mal, nicht unbedingt einer Geheimhaltung unterlegen haben. Aber da kam ja nicht unbedingt jeder ran. Bestimmte Sammlungen waren ja durchaus, ja, der Öffentlichkeit verwehrt. Ist das so ein bisschen eine Parallele, die Sie auch ziehen können für die Zukunft der digitalen Archive?
Ja, also das geheime Archiv wird eine neue Art von Geheimnis sein. Ja. Den Zugang wird nur der oder die haben, die tatsächlich eben diese Codes beherrschen, die Algorithmen beherrschen und die auch die Hardware oder Software haben, die den Zugang zu diesen Daten überhaupt noch ermöglicht. Das ist also eine ganz neue Form von Geheimarchiv. Übrigens in unseren Computern schlummern natürlich auch Geheimarchive, weil sehr viele Bereiche im Betriebssystem unserer Computer für uns gar nicht zugänglich ist. Also da birgt sich das Archiv selbst in unserer Westentasche, in den iPhones.
Sprich, das ist auch tatsächlich mit einer Form von Herrschaftswissen verknüpft nach wie vor.
Genau. Es bleibt dabei, dass eben Archiv ein Herrschaftsgedächtnis ist, nur dass die Herrschaft heute Google oder Microsoft heißt.
Es ist auch immer schwierig, über was zu sprechen, was fehlt, gerade im Zusammenhang mit Archiven. Aber Sie sprechen in Ihrem Buch zum Beispiel auch von der Bedeutung der Lücken im Archiv. Wie entdeckt man denn zum Beispiel Lücken, meinetwegen in einer Gustav-Mahler-Sammlung?
Ja, also die Lücken sind da, weil zwischen den Akten eigentlich keine Verbindung herrscht, auch zwischen den Partituren nicht. Wir müssen durch umfangreiches Kontextwissen auch Bezüge dazwischen herstellen. Wir sehen es natürlich immer im Hinblick auf die Person, die das erschaffen hat. Also wir halluzinieren im Grunde eine Person, Gustav Mahler. Wenn wir allerdings im Archiv mit Gustav Mahler konfrontiert sind, sind das zweidimensionale Papiere vollgekritzelt mit Noten oder anderen Schriftstücken. Und zwischen denen besteht eigentlich große Lücken. Und die füllen wir. Oder aber, wie es wieder der französische Denker Michel Foucault vorgeschlagen hat, wir sind ganz ehrlich und sagen, wo eine Lücke ist, das ist eine archäologische Tugend, stellen wir die auch aus, machen wir die auch kenntlich, dass man etwas vorsichtiger ist, zurückzuschließen aus solchen Dokumenten auf eben etwa das Werk oder gar die Person. Also die Lücke auszustellen ist eine regelrechte wissensarchäologische Tugend und auch eine kleine Kritik an der historischen Kultur, die dazu neigt zu erzählen, obwohl wir eigentlich nur ganz spärliche Daten haben.
Sie haben sehr viel theoretisch über Archive nachgedacht und geschrieben, geforscht, Herr Ernst. Haben Sie ganz praktisch ein Lieblingsarchiv, in das Sie gerne gehen, sei es digital oder analog?
Ja, ganz praktisch bin ich gerade daran interessiert am Entarchivieren, weil der Archivbegriff inzwischen so inflationär geworden ist, dass man fast daran arbeiten sollte, nicht jede Form von Gedächtnis, von Erinnerung, von Bewahrung gleich Archiv zu nennen. Also meine Strategie wäre im Moment, aus dem Diskurs den Archivbegriff ein bisschen zurückzufahren.